Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In der heutigen Folge habe ich mit Carla Bertog über das Thema 40 Tage Wochenbett geredet. Carla ist Mami von einer Tochter, hat einen Bachelor in Psychologie, ist Trage- und Schlafberaterin und arbeitet bei Herz an Herz im Laden. Carla hat mit ihrer Tochter und ihrem Mann ein 40-tägiges Wochenbett gemacht und erzählt uns in diesem Podcast von ihren Erfahrungen und teilt ihr Wissen mit uns. Wir reden darüber, wie wichtig ein achtsames Wochenbett ist und warum im Wochenbett sein nicht nur heisst, sich von der Geburt zu erholen, sondern auch noch ganz viele andere Aspekte hat. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Carla, ich freue mich, dass wir heute zusammen über das Thema Wochenbett reden und bin gespannt, was du uns alles für Infos, aber auch persönliche Erfahrungen wirst erzählen.
Ja, danke Raffaela. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf und ein bisschen aus meinem Wochenbett erzählen und auch aus den Ansichten, die ich dazu habe, weil es ist schon ein ziemliches Herzensthema von mir.
Ja, ich weiss eben, dass du dich sehr intensiv mit dem Thema Wochenbett auseinandergesetzt hast. Was braucht es für ein gutes Wochenbett?
In erster Linie Ruhe, würde ich sagen. Ruhe für Mutter, Baby, ich finde auch den Vater. Mhm. Genau, für die ganze Familie. Ruhe zum Ankommen. Die Frau, also die Mutter, möglichst in der Horizontalen. Also möglichst liegen, tatsächlich. Weil es heisst ja Wochenbett. Und gutes Essen, keine Hektik, keine Erwartungen, keine andere Agenda haben und vor allem, wie ich finde, möglichst wenig oder kein Besuch.
Und was ist für dich der Vorteil von einem gut gelebten Wochenbett?
Also idealerweise, finde ich, erholst du dich natürlich von der Geburt. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, um sich vollständig zu erholen, aber ja, doch, es ist dazu, um sich erholen zu können, um sein Kind kennenzulernen. Und ich finde einfach, je länger dass du das Wochenbett kannst geniessen, desto besser kennst du wahrscheinlich auch noch dein Kind und desto sicherer bist du, wenn du nachher mit deinem Kind oder als Familie in die Welt rausgehst.
Also wie auch als Stärkung für die Zeit, die nachher kommt in dem Sinn.
Ja, weil unter Umständen wird es ja immer strenger. Also bei mir zum Beispiel ist das so gewesen, aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist es für uns partnerschaftlich nachher strenger geworden und auch mein Schlafmanko ist beträchtlich gewesen. Also ich hatte ein Kind mit kurzen Stillabständen, relativ lang. Ja, und ich habe wie, glaub, mich können vorbereiten auch mit einem guten Wochenbett ist es mir sicher besser gegangen später, um unter anderem den Schlaf, den enormen Schlafmangel irgendwie können zu kompensieren und durchstehen. Das habe ich schon das Gefühl.
Du hast selber ein Wochenbett von 40 Tagen gemacht. Wie bist du auf das gekommen?
Also es hat ehrlich gesagt vor allem spirituelle Gründe. Also ich mache Kundalini-Yoga und mein Mann auch. Und dort wird das 40-Tage-Wochenbett sehr stark gefördert. Mhm. Oder es wird immer darüber geredet. Sowieso wird die Frau gefördert. Und ich habe mir dort recht viel angelesen, schon lange, bevor ich gewusst habe, dass ich mal schwanger werden will. Ich habe das schon recht fest mitbekommen. Und das hat mich sehr geprägt. Also das habe ich wie gewusst, das möchte ich, wenn immer möglich, machen. Aus verschiedenen Gründen, wo es dann auch in dem Spirituellen rein gibt, warum dass man das macht. Und wo ich mich dann in der Schwangerschaft vorbereitet habe aufs Muttersein, sind mir natürlich in der Literatur, die ich lese und bei meinen Recherchen ist das 40 Tage Wochenbett kommt in allen Kulturen vor. Das hat noch mal dazugehört. Das
ist eine sehr lange Tradition.
Genau.
Es also geht so, schon sehr weit zurück.
Genau, ja. Und so exotisch ist es eigentlich gar nicht, aber es ist natürlich exotisch, also sogar unter uns Haushälter-Yogis, wie man den Kundalini-Yogis sagt, ist es exotisch, dass man das macht. Ja. Also es ist nicht selbstverständlich. Ja. Genau. Und mir hat einfach alles irgendwie eingeleuchtet, was ich dazu gelesen habe und habe gefunden, mal, dass das mache ich und auch der Ralf hat gefunden, mal, das machen wir.
Magst du noch ein bisschen eingehen auf die spirituellen Gründe, die du angesprochen hast, um ein 40-tägiges Wochenbett zu machen?
Ja, also grundsätzlich geht es, glaube ich, auch einfach um einen langsamen Start. Dass man sagt, das Kindli ist eigentlich noch nicht vollständig ausgebacken, wenn man sagt, wenn es ankommt. Und dass einfach alle Eindrücke und Reize eigentlich zu viel sind. Und dass man sollte in einer geschützten Umgebung bleiben für die 40 Tage. Die 40 Tage, die kommen, man kann ja auch sagen 30 Tage oder 50, aber die 40 Tage sind ja, die kommen überall so ein bisschen vor.
Genau,
die
Zahl 40 ist auch
genau, sehr oder 40-tägige, weiss auch nicht, Pilgerreise oder so. Und im Kundalini-Yoga gibt es viel 40er, also einfach numerisch Sachen, die man macht, 40 Tage, die gleiche Meditation zum Beispiel, die gleiche Übungsabfolge, Fasten, wie auch immer. Und dass man sich einfach die Zeit nimmt, um wirklich sein Kind zusammen, also kennenlernen und als Familie zusammen sein. Und auch wie nicht gross eine andere Möglichkeit hat als Mutter, um sich ablenken, nicht andere Einflüsse hat. Also es ist zum Beispiel auch so, dass ich mal gelesen habe, dass du eigentlich wie das Kind gar noch nicht im Sonnenlicht aussetzt ist oder im direkt, also nicht unbedingt im Sonnenlicht, aber bei uns würde man sagen, vielleicht im Neonlicht. Also dass zum Beispiel die Vorhänge sollten gezogen sein, die sollten hellblau sein, das haben wir jetzt nicht gehabt, aber wir haben auch so Tagvorhänge gehabt, wo wir tatsächlich ein Sommerbaby hatten, wo wir zugehabt haben die erste Zeit, weil du einfach siehst ja auch manchmal, wenn du mit diesen Babys irgendwo bist, wie es die blendet. Mhm. Und einfach so ganz, ganz subtile und feine Sachen eigentlich, wo du aber besser kannst daheim oder wo auch immer das im Wochenbett dann bist, das machen und dein Kind eigentlich behüten durch das.
Also wie in einer geschützten Höhle, ja, so in dem Sinn, oder?
Genau.
Und das kenne ich einfach auch von der Geburt, gerade so mit Licht und so. Also das ist ja wirklich so, dass das Einfluss auf Hormone und ja, so weiter genau hat. Das ist jetzt nicht einfach nur so irgendwie irgendwie dahergeredet, sondern das hat wirklich auch einen Einfluss auf unsere Hormonproduktion und so weiter, welches Licht, welchem Licht wir ausgesetzt sind. Ja. Das macht echt mega Sinn. Genau.
Und du gibst es auch, also man sagt dann auch, wie du gibst das Kind eigentlich nicht zu den Händen aus. Also wir haben eigentlich 40 Tage das Kind bei uns gewesen und du gehst eigentlich als Mutter, das ist jetzt überhaupt keine populär feministische Aussage, aber du gehst eigentlich als Mutter von dem Kind nicht weg.
Mhm.
Weil man geht davon aus, dass du 1000 Tage dein Kind in deiner Aura hast, bis es rausgelöst ist. Und ich habe das sehr stark so erlebt. Also meine Tochter ist jetzt mittlerweile 3 und ich merke jetzt, sind wir separiert, aber das ist lang gegangen. Mhm. Und am Anfang bist du einfach nur zusammen.
Mhm. Das klingt irgendwie aber auch ein bisschen traurig, nicht? Oder ist das dann wie so ein Prozess und man löst sich dann so ab voneinander? Und ist dann auch okay? Oder gehört ein gewisses Stück wie Trauer auch dazu?
Ich finde schon. Also ich habe schon in der Schwangerschaft eine gewisse Trauer erlebt, so im 8. 9. Monat, weil ich einfach so eine Einheit gespürt habe mit dem Kind in meinem Bauch, wo ich gewusst habe, dass das ist jetzt und das wird nachher wieder auseinandergehen. Ich finde, es hat schon auch eine traurige Komponente.
Mhm.
Aber schon auch eine wunderschöne.
Mhm.
Vor allem eine wunderschöne, ja.
Mega spannend. Und jetzt nimmt es uns natürlich auch Wunder, wie hat dein Wochenbett dann ausgesehen, diese 40 Tage? So ein bisschen faktisch, was habt ihr gemacht?
Ja, also ich muss vielleicht ein bisschen noch ausholen in die Geburt.
Sicher, ja.
Weil ich habe eigentlich eine Hausgeburt geplant, sofern man das planen kann. Oder einfach, ich fange mal daheim an und schaue, wie es geht. Und wir sind dann, es ist nicht besonders gut gegangen daheim, das darf man so sagen. Also vor allem auch, also ich hatte recht lange dran gehabt, also ich hatte 3 Tage und 3 Nächte Wehen gehabt, effektiv, bis das Kind da war. Und das habe ich zum Glück gewusst von meiner quasi Bildung während der Schwangerschaft, dass das durchaus kann sein. Es passt auch so ein bisschen zu mir, so ein bisschen der Langstreckenläufer. Es ist Also rückblickend muss ich sagen, Mama, passt schon. Ist jetzt nicht, hätte man angenehmer können vorstellen, aber es ist nicht, ich würde jetzt nichts daran ändern. Es hat schon gepasst zu uns. Auf jeden Fall bin ich schlussendlich in Frauenfeld im Spital gewesen und habe dort konträr zu allen meinen Vorurteilen ein super Spitalerlebnis gehabt. Mega gute Hebamme. Es war ganz wenig los gewesen in dieser Nacht. Also wir wirklich, es war super gewesen. Wirklich bis zum Schluss, wenn das Kind da war. Und es war auch alles gut gewesen. Ich war unverletzt gewesen. Sie ist schlussendlich mehr oder weniger aus mir rausgespickt und kerngesund gewesen. Obwohl die Ärztin, ich bin 39 gewesen, als ich geboren habe und Erstgebärende und Sportgeburt. Und die Ärztin im Hintergrund, die ich zum Glück nicht gesehen habe, ich bin nur von Hebammen umsorgt worden, haben sich natürlich wahnsinnig Gedanken gemacht um das Kind und es ist jetzt nicht gekommen und der Herzschlag, der tauchen könnte. Und ich, der irgendwie, wie sagt man, Entzündungswert hatte, die durchs Dach sind und so. Aber von dem habe ich mich nicht mega verunsichern lassen, zum Glück. Auf jeden Fall sind wir nachher nach der Geburt heim. Und dann hatte ich also ein bisschen meiner Hebamme zu verdanken, weil die gesagt hat, jetzt packen wir zusammen, jetzt kommen wir daheim, ich komme mal schauen. Und wir hatten auch eine Lotusgeburt. Also wir haben Plazenta und Nabelschnur und das Kind zusammengelassen.
Das haben sie aber auch schon vorher so geplant.
Genau, für die, also für die, die jetzt das nicht sagt, Lotusgeburt. Und das haben wir gemacht in Frauenfeld und ich bin dann wirklich mit dem, an den ein paar Formulieren auch unterschrieben, dass ich mein Kind mitnehme auf eigene Verantwortung und auschecke. Und bin dann mit meinem Kind im Arm und der Plazenta im Kübeli bin ich zum Spital ausmarschiert. Und dann sind wir heim. Und ja, dann hat das Wochenbett angefangen. Und das war auch schön gewesen. Also mich hat es auch schön gedunkt, um dann nach der Geburt direkt heim. Das war für mich auf jeden Fall das Richtige gewesen. Ich finde, das muss man auch machen. Also zu unserem Fall, wir, die so lange wach waren, ja, irgendwann wird es dann verführerisch, zum denken, da oben hat es ein Bett und im Spital möchte es einem natürlich das Bett schmackhaft machen und wir wollten Antibiotika geben und mich überwachen und. Ja, und dann irgendwann muss man dann gehen, bevor man dann zu müde wird. Genau, also den Absprung haben wir geschafft, das war schon mal gut gewesen. Ja, und daheim haben wir einfach ganz langsam, also ich glaube, ich habe Tage, wenn nicht wochenlang, einfach das Baby bestund. Neben mir. Und am Anfang ist ja auch nicht besonders viel gegangen, weil wir, wie gesagt, Plazenta und Nabelschnur und das Baby zusammen haben.
Und dann kannst du... Es ist auch ein bisschen so, wie sagt man, es wird alles ein bisschen runtergefahren, ja. Weil es einfach physisch teilweise auch gar nicht anders
genau.
geht.
Es ist eigentlich wie ein natürliches Hemmnis, zum schon zu viel machen. Zumindest mit dem Kind. Und man tut dann ja auch die Plazenta behandeln, alle 24 Stunden tut man die neu einsalzen und mit Kräuter konservieren.
Genau.
Genau, dass die gut konserviert. Und das verlangsamt natürlich schon alles enorm. Die ersten 7 Tage, bei uns ist es glaube ich eine Woche gegangen, bis sie dann die Nabelschnur abgestrampelt hat. Das war nochmal ein recht emotionaler Moment für mich. Weil dort habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich allein, jetzt bin ich Mutter oder jetzt bin ich allein zuständig. Und bei uns war es so gewesen, der Ralf hat mir immer den Morgen gemacht. Und ich habe mir heute probiert, nochmal aufzuschreiben, was das war. Ich habe ein Foto noch von dem Morgen Buffet quasi, den er mir gemacht hat. Und zwar war das ein Wildkräutersaft gewesen. Wir haben dort recht viel Wildkräuter getrunken und Brennnesseln. Zum Beispiel ist etwas, was ja enorm wichtig ist nach der Geburt, zum Ausleiten und so weiter, wenn man Antibiotika bekommen hat. Oder so. Dann, aus der Tradition im Kundalini-Yoga, sind die grössten die Mandeln mit Honig. Habe ich jeden Tag 6 genommen. Dann so ein Leinsamen-Querkli eigentlich, wo vor allem für die Verdauung gut ist. Irgendein Shot, den ich nicht mehr erkannt habe, was es ist. Ich habe beim besten Willen nicht herausgefunden. Und dann habe ich auch, wie sagt man, Knochenbrühe getrunken.
Also so Hühner.
Rinds und Hühner.
Ja, genau.
Nicht Bouillon, sondern ausgekochte
Ja, genau. Das Knochen. Ist so ein altes Rezept, genau. Wo man eigentlich im Wochenbett trinkt.
Genau. Und ich bin eigentlich vegetarisch/vegan. Also mehr vegan als vegetarisch. Aber ich habe... Bei der ersten Hälfte meiner Schwangerschaft bin ich gereist und unter anderem in Neuseeland gewesen. Und in Neuseeland ist mir ein Buch in die Hände geraten, so ein neuseeländischer Klassiker für Schwangerschaftsernährung. Und dort ist ungefähr das Gegenteil drin gestanden von dem, was ich praktiziert habe.
Ich habe das auch recht erstaunlich.
Mit so möglichst Power, genau. Food und möglichst viel Eier und Meeresfrüchte und so. Ein bisschen so. Aber der mit der, also hat man noch, ich habe gefunden, ja, kann man sicher so sehen. Ich habe es jetzt nicht, also praktiziert halt aus tierethischen Gründen, aber der mit der Knochenbrühe hat man irgendwie intuitiv gewusst, wie die brauchen. Und haben mir die vorbestellt. In der Schweiz geschaut, wo komme ich die aus möglichst halt guter Haltung über. Ja, so habe ich mich gestärkt mit dem zu morgen. Das hat er wirklich durchgezogen, 40 Tage. Das hat er, habe ich nie, nie einen Finger krumm gemacht. Genau, das hat er mir gebracht. Und sich, also, er hat das auch gern gemacht. Gern, dass er dazu beiträgt. Genau, wir haben wenig Besuch gehabt. Sehr wenig. Also es sind meine Eltern gekommen. Der Ralf hat schon zwei erwachsene Töchter, die sind natürlich gekommen. Meine Schwester, die Scotty ist, seine Schwester. Das war es dann schon bald gewesen, in diesen 40 Tagen. Ich habe noch in der zweiten Woche, ich habe zwischen zwei Hitzewellen geboren, Sommer 19. Und bevor dann die zweite kam, hat dann unsere Hebamme gesagt, ja, Kinder haben dann überhaupt nicht gern, also Babys sind überhaupt nicht gern heiß und so. Und dann sind wir auf Wildhaus, haben wir quasi unser Wochenbett wie verschoben, also haben wir das Kind ins Auto gepackt und uns und alles, was wir gebraucht haben, und dann sind wir zwei Wochen auf Wildhaus, wo es ein Ferienhaus gibt im Ralfs seiner Familie und haben einfach dort, weil es halt einfach 8 Grad kühler ist dort oben. Und dort sind meine zwei besten Freundinnen sind angereist und haben mit mir eine Chakra Closing Ceremony gemacht, wo schön war. Das, ja, das war auch ein Teil vom Wochenbett, dass die Wildhauszeit. Genau. Dann habe ich auch meine Hebamme relativ schnell verabschiedet, also nach einer Woche. Weil erstens bei uns einfach alles so gut gelaufen ist und wir wie nichts gebraucht haben von ihr. Und weil es mich auch extrem gestresst hat, den einen Termin pro Tag oder pro zwei Tage. Dann habe ich einfach gemerkt, dass das kann es nicht sein. Und sie hat auch gemerkt, das braucht es wahrscheinlich nicht. Und wir haben dann am gleichen Tag gesagt, du, dann, ja, heute würde ich jetzt vielleicht dann im Nachhinein vielleicht mit der anderen Hebamme mir sonst noch ein bisschen gut gehen lassen. Ich habe jetzt da wie meinen Anspruch quasi nicht ausgeschöpft, aber das ist dann gut gewesen. Das ist quasi der Hauptstress, den ich hatte. In der ersten Woche habe ich dann für mich entfernt. Genau, und generell haben wir einfach es ist eine ganz spezielle Atmosphäre gewesen, einfach wirklich ein langsames Ankommen. Wir haben auch immer eine Mantra-CD laufen lassen. Und zwar ist das eine lustige Geschichte. Das war eine Nachbarin, die gegenüber von uns gewohnt hat, die wir gar nicht gekannt haben. Aber sie hat gehört, in der Nacht, wo wir heimgekommen sind, hat sie gehört, da hat es ein Baby gegeben in diesem Haus. Und irgendwie zwei Tage später ist sie irgendwie gerufen, weil sie das so berührt hat. Und der Ralf ist aufmachen. Und sie hat dann gesagt, ich habe das Baby gehört und hat irgendetwas vorbeigebracht für uns, ich weiß nicht genau was, aber unter anderem, sie ist Mantrasängerin, auch die CD, die sie aufgenommen hat. Und die haben wir dann noch die ganze Zeit gehört. Und halt dazu einen Vorhang und einfach so stimmungsmäßig muss man sich das vorstellen, also wirklich, wirklich ruhig. Und ich, vielleicht muss ich da auch noch anmerken, dazu, ich höre ja immer wieder, wenn ich mit Frauen darüber rede, sagt, ja, aber ich muss raus und ich halte es nicht aus und ich muss auch mal raus.
Genau. Höre ich mega viel.
Wenn ich auf eine Art kann nachvollziehen, aber auf eine Art auch nicht. Und ich glaube, das ist darum, weil ich wie vorher schon Gelegenheit hatte, um wirklich ein bisschen runterzufahren. Also ich glaube, wenn ich so, wie ich funktioniere, aus irgendeinem Job, den ich gemacht habe, bis zwei Tage vorher ins Wochenbett quasi gefallen wäre, dann das wäre nicht gut gewesen.
Das ist so. Aber ich muss echt sagen, dass das mit dem ich mag und ich muss jetzt raus und ich muss etwas machen und so. Ich erlebe einfach, dass in den meisten Fällen sich das irgendwann rächt. Also es ist wirklich in den meisten Fällen so, dass das ehrlich gesagt recht eine Fehleinschätzung ist, leider. Und dass es halt auch gesellschaftlich bedingt ist, dass wir einfach auch nicht dürfen nichts machen. Aber da gehen wir nachher noch ein neuer drauf ein. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mit dir wie ganz viel gemacht hat, gefühlsmässig in dieser Zeit. Also wie so eine Weiterentwicklung oder irgendwie ja, dass das noch mal ein ganz neues Erleben war vom Leben oder so. Magst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen?
Ja, also ich bin einfach, glaube auch total auf Hormon gsi. Also ich habe wirklich, ich habe das als totale, wie sagt man, Bliss erlebt. Mhm. Also ich habe auch jetzt das berühmte Tief nach den 3 Tagen oder so habe ich nicht gehabt. Ich habe auch keinen Babyblues gehabt. Es ist einfach für mich, ja, einfach wunderschön gewesen. Ich habe auch gewusst, also dort schon gemerkt, wie die 40 Tage die Bindung einfach von der Oma und mir, dass das wird eine Stärke gewesen fürs Leben. Das, mhm. das habe ich dort schon irgendwie gemerkt. Mhm. Und habe das auch die Zeit einfach auch bewusst genossen, weil ich gewusst habe, das sind jetzt 40 Tage, wo du wie eine Pause hast eigentlich von der Welt. Zusammen mit deinem Kind oder mit deiner Familie, die du nachher einfach nicht mehr wirst haben.
Ja,
oder? Das ist völlig klar. Fall, das, ja. das ist eine Chance und genau.
Also hat es sich auch wie nachhaltig so gestärkt und verändert als Mutter in dem Sinn? Oder als Frau?
Ich glaube, es hat mir vor allem auch viel Sicherheit gegeben in meiner Rolle als Mutter. Das ist sicher. Ich bin wie, also von dem Tag an, eigentlich, wenn ich gewusst habe, mal jetzt möchte ich Kinder, das war relativ spät, das war mit 38, bin ich eigentlich wie schon in dieser Mutterrolle gewesen. Und dann bin ich zum Glück schwanger geworden. Mhm. Relativ schnell, nach etwa 5 Monaten. Und seitdem habe ich eigentlich das Gefühl gehabt von, ich habe gewusst, das wird die Rolle sein, die mir liegt. Und es ist lustig, weil ich eigentlich bis 38 das Gefühl hatte, immer so, oh, könnte ich denn ein Kind beruhigen, wenn es brüllt? Also die klassische, wo ich heute so darüber lachen muss. Ja, und es hat mich schon, also schon die Geburt hat mich halt extrem gestärkt. Also ich habe nachher das Gefühl gehabt, ich kann ja alles. Also.
Also ich habe das auch so erlebt und das stärkt einem wirklich. Ja. Also ich habe es jetzt einfach bei der Geburt so erlebt. Und das stärkt einem noch jahrelang nachher. Also ich schöpfe manchmal jetzt noch Kraft aus dieser einen Geburt. Also ich weiss genau, was du meinst. Und ich denke, wenn man dann das Wochenbett gerade noch so auch noch so krass macht, wie du jetzt, also krass ist jetzt nicht negativ krass gemeint, sondern einfach so intensiv macht, dann kann das sicher noch mal so einen ähnlichen Effekt haben wie so eine Geburt, wo man eben schon Kraft ausschöpfen kann.
Ja, und wir haben auch, ich hatte ein bisschen Schützenhilfe gehabt. Es gibt relativ berühmte Kundalini-Yoga-Lehrerin, die heisst Gurmukh, das ist eine Amerikanerin und sie hat sich auch so ein bisschen seit vielen Jahren schon auf Pränatal-Yoga spezialisiert, hat früher auch Geburten begleitet. Auf jeden Fall, heute ist sie, glaube ich, wahrscheinlich um die 80. Und ich habe sie in dem Jahr, als ich schwanger war, bei 2-mal getroffen an irgendeinem Event, wo sie dann immer fragen, ist jemand schwanger? Und dann pickt sie die 2 aus den 800 Leuten raus und so. Und darum hat sie gewusst, dass ich schwanger bin. Ich habe sie 2-mal getroffen und habe ihr dann, also während dieser Zeit, und habe ihr dann eine E-Mail geschrieben, wo ich geboren habe. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben und hat wie nochmal nachdoppelt. Sie hat mir einen wunderschönen Text geschrieben und hat geschrieben, jetzt machen wir einfach 40 Tage, ist jetzt nur das Baby. Und sie hat geschrieben, give it your all. Also gib wirklich alles, was du hast für die 40 Tage. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich wie auch dort den Ansporn hatte, mal, das ziehe ich jetzt durch. Und auch, ja, der Ralf hat es natürlich nicht in hat es dann als Mann schneller wieder gezogen. Er ist jetzt nicht 40 Tage mit mir daheim gehockt.
Das wollte ich gerade fragen.
So kann man es nicht sagen.
Ist er aber auf dem 40, also er hat auch wieder mal müssen arbeiten oder irgendwie...
Nein, arbeiten hat er nicht müssen. Okay. Das haben wir uns freigeschaufelt. Aber er hat pflegebedürftige Eltern gehabt damals und sein Vater ist in dieser Zeit gestorben.
Ah, okay, dann hat er natürlich...
Ja, das hat man so ein bisschen gesehen. Aber es war natürlich trotzdem eine riesige Belastung. Und er ist dann... Genau, wir haben dann die Beerdigung, wir können warten, bis die 40 Tage durch sind. Aber da hat ihn natürlich, dort ist er so zwischen mehreren Fronten, hat er müssen, ja, sich bewegen.
Eigentlich am Anfang vom Leben und am Ende vom
Leben. Ja, genau. Wirklich. Ja. Sie sind sich quasi noch im Lift begegnet, kann man sagen. Genau, ja.
Du hast uns jetzt eben schon erzählt, dass der Ralf zum Morgen dir ans Bett gebracht hat und so weiter. Und was hat er aber sonst für eine Rolle gespielt während dem Wochenbett?
Ja, sehr tragende. Also nicht nur während dem Wochenbett, sondern auch während der Geburt im Spital vor allem auch, wo er halt sehr auch für unsere Überzeugungen eingestanden ist. Ja, dass man halt natürlich gebärt und man mich nicht mit Antibiotika vollpumpt, sondern dass es vielleicht auch ein Kügelchen geht. Und hat einfach so die, wo ich finde, braucht man schon einen Advokat oder schön, wenn man einen hat. Und er war ebenfalls sehr überzeugt von der Philosophie, die wir aus dem Kundalini-Yoga mitgenommen haben. Er macht auch Kundalini-Yoga. Und er hat, glaube ich, auch wirklich von Anfang an eine andere Rolle einnehmen, als er bei seinen ersten beiden Kindern hatte, die schon erwachsen sind, wo er halt ja, jung war, in seinen 30ern und vieles noch anders gemacht hat. Wo er dann schon während dem Wochenbett gemerkt hat, ja, okay, ich sehe jetzt, wie wichtig dass es ist, dass die Frau die Ruhe hat und so weiter. Mhm. Und er hat, er ist also als Vater, ist jetzt vielleicht blöd, um das zu sagen, aber er ist ein richtiges Naturtalent. Also es ist, ja, ihm kannst du das Baby tanken und er weiß, was machen. Also das hat er entweder schon immer können oder hat noch können von seinen ersten zwei Kindern. Und das hat er ganz intensiv gemacht. Also da ist er sehr beteiligt gewesen. Ich würde sagen, er ist sicher, wenn man das so kann sagen, 50% beteiligt gewesen an dem Wochenbett. Wir haben ja auch von Anfang an abgehalten, also windelfrei praktiziert. Und da ist er, also ich sage jetzt nicht, hätte er auch dabei sein müssen, aber ja, wäre wahrscheinlich schwierig geworden, wenn wir uns da nicht einig gewesen wären. Aber da sind wir uns auch einig gewesen, dass wir das probieren. Und da braucht es natürlich von ihm den ganzen Einsatz auch, oder? Das ist am Anfang noch relativ intensiv.
Ich kann mir vorstellen, dass so ein intensives Wochenbett wie auch sehr viel positive Auswirkungen auf die ganze Familienstruktur kann haben, also auf Beziehung zwischen den Partnern, Familie, einfach, dass die ganze Familie so gestärkt hat, also dass sich wie so ein natürliches Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt.
Also ich glaube schon, dass man ein bisschen mehr Herde ist, wenn man halt sagt, das zieht man jetzt zusammen durch. Und es, also es bedarf ja auch, man schiebt sich ja wie gegenseitig ab. Oder? Also ich habe mich wie müssen auch darauf verlassen, zum Beispiel, dass der Ralf nicht einfach irgendjemand einlässt, der mich stresst. Oder ja, oder nichts jetzt irgendwie abmacht, wo, ja, wo nicht förderlich ist. Also da, man muss schon auf dem gleichen Nenner sein. Und ich glaube, das hat uns schon als Familie auf jeden Fall gestärkt. Und so ein bisschen verschworen werden lassen für die erste Zeit, die du das ja dann auch brauchst, weil es wird ja dann wirklich anspruchsvoll.
Also ist das nicht auch teilweise für ihn oder für euch, nein, nicht für ihn, für euch, so wie, du musst ja dann auch gewisse Leute abblocken. Also man muss auch wirklich Leute können vor den Kopf stoßen und sagen, hey, oder haben wir das vorher schon geklärt gehabt?
Ja, also erstens ist der Ralf nicht einer, der Probleme hat mit Leuten vor den Kopf stoßen. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt jemand, wie soll ich sagen, wo angegangen wird von Leuten, die sagen, hey, mach es doch anders oder hast du überlegt, sondern wir treten relativ sicher auf in dem, was wir möchten und leben ja auch nicht jetzt besonders Mainstream-mässig, sage ich jetzt mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt unser näheres Umfeld von uns etwas anderes erwartet hat. Also. Und viele sind natürlich auch so ein bisschen in dem Kuchen. Ich bin zum Beispiel gleichzeitig mit zwei guten Freundinnen von mir schwanger gewesen, die auch ein bisschen älter sind und wo die gleiche Philosophie eigentlich leben und wir haben uns da gegenseitig schon auch stärken.
Also hast du wie auch dein Dorf noch ein bisschen rundherum gehabt, von gleichgesinnten Leuten. Ja, das bringt natürlich extrem viel.
Und ich habe also wirklich auch, kommen wir dann wahrscheinlich später noch drauf, aber ich habe wirklich auch mit denen abgemacht, wir stellen uns einfach gegenseitig das Essen vor die Türe, irgendeine mag immer und genau, so Sachen.
Ja, eben heute ist es ja so, dass die meisten Frauen kurz nach der Geburt wieder Leute bei sich daheim bedienen, also Kuchen backen, Kaffee machen, so noch schnell vor dem Besuch durchsaugen. Und ich sehe oft, eben wie ich vorher schon erwähnt habe, dass die Frauen sich halt nicht die Zeit geben, die sie eigentlich bräuchten nach einer Geburt. Was denkst du, von wo kommt das?
Also ich glaube, es ist relativ einfach, weil in dem System, in dem wir leben, geht es eigentlich einfach darum, dass die Frau zu funktionieren hat. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man etwas anderes erwarten kann nach der Geburt. Und also ich weiss nicht, wie es du erlebst. Oder in der Regel, dich fragt ja niemand nach deinen Bedürfnissen. Außer vielleicht deinen Frauenkreis.
Aber ja, nein, mein Mann macht das schon.
Genau, ja, in der Partnerschaft gehört es hoffentlich dazu, aber wie also von der Gesellschaft, nein, das sagt ja niemand, so. Oh, Raffaella, hättest du gerne 40-tägige Auszeit, weil du hast ja jetzt erst gerade geboren, das ist ja, oder? Nein, sondern es geht ja darum, wann sind unsere paar Wochen rum, wo wir quasi zu gut haben, vom Gesetz her. Also die 40 Tage werden ja, oder überhaupt das Wochenbett wird ja nicht als nötig jetzt vom Mainz, vielleicht nötig, so knapp nötig, ja, musst dann schon ein bisschen schauen, aber es wird ja nicht als unabdingbar eigentlich für das Wohlbefinden von der Frau portiert. Das ist,
und es wird auch völlig etwas anderes verstanden, sorry, dass ich dich unterbreche, als das, was wir jetzt miteinander da reden. Also, wenn jemand, ich habe auch ein paar Freundinnen noch gefragt, weißt du, das mache ich auch vor dem Podcast, ja, was hättest du noch für eine Frage? Einfach so als außenstehende Person, weil ich halt manchmal diese Themen, die wir da besprechen, wie so mega nah bin, oder? Und ich bin so in dieser Bubble rein, halt als Doula oder sowieso, all diesen Themen mega nah, recht bewandert. Und manchmal verlierst du vielleicht dann so ein bisschen den Blick so von aussen, oder was dann die grosse Gesellschaft,
ich meine, nicht jeder kann, wie es eigentlich sonst ist.
Ja, nicht jeder kann halt mit Geburten zu tun haben, beruflich noch und so weiter, oder? Und dann sind so, ja, eben wegen, sind so Fragen gekommen, ja, weißt, wegen dem Stillen und so, und es sind eigentlich medizinische Sachen, oder keine Ahnung, es kommt vielleicht, ja, wie tut man dann den Bauchnabel reinigen, wenn die Nabelschnur abgehängt ist, oder, weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist das Wochenbett. Stillen, irgendwie, Geburtsverletzungen versorgen oder vielleicht noch irgendwie Wochenbettfluss oder so. Das sind die Themen. Und
wo so verstanden wird, genau.
Das sind auch die
wo
Themen.
Wo nicht unwichtige Themen sind.
Nein,
natürlich.
Sehr wichtig. Auf keinen Fall. Sehr wichtig,
aber
dass man
reden
vorbereitet
ja
ist.
Ja. Ganzheitlich.
Ja. Mega. Wir reden nur, ja, man versteht einfach, das ist jetzt gerade so mir eingefallen, wo du gesagt hast, wegen dem Wochenbett, wegen der Wichtigkeit, dass einfach auch die Bedeutung vom Wochenbett einfach immer nur auf das Medizinische
beschränkt wird.
Und nicht, was passiert eigentlich mit einer Familie, was passiert vor allem auch mit einer Frau. Weil es wird ja auch eine Mutter geboren, nicht nur ein Kind.
Es ist die grösste Transition eigentlich von der Frau, oder? Mega. Du wirst von der Frau zur Mutter.
Und das dauert ja auch jahrelang. Also man redet ja von dieser Muttertät. Ich finde das deutsche Wort für das nicht so schön. Aber ja, dass das eigentlich, dass man wirklich dann auch durch ein paar Jahre geht, wo man sich wirklich nochmal neu findet und verändert und durch ganz andere Phasen geht. Schon spannend. Kann ich nicht unterbrechen, sorry.
Ja, nein, das ist schon gut. wir waren, ja genau, aber dass es liegt. Ich glaube auch, Frauen, also ich habe gelernt eigentlich, seit ich Mutter bin, zum aktiv um Hilfe fragen. Oder nur schon Hilfe annehmen, die mir angeboten wird. Das habe ich ja früher noch nicht können. Und das, finde ich, fängt schon im Wochenbett an. Könnte ich dort anfangen, wenn man jetzt jemanden könnte. Also die Leute helfen ja eigentlich gern, sie kommen einfach nicht unbedingt auf die Idee. Aber wenn jetzt, also jetzt nur als Vorschlag, ich arbeite ja bei Herz an Herz, wenn du einer von deinen Freundinnen sagst, du, ich muss noch dieses und jenes haben, von Herz an Herz, kannst du mir das gut besorgen? Das macht ja jede mega gern. Also, dass man wie, man kann eigentlich die Leute, die man hat, kann man auf jetzt die Botenläufe schicken, wieso auch nicht, oder?
Auf jeden
Zum Beispiel.
Fall.
Also, ja, genau.
Also, das ist auch etwas, was ich meinen Klientinnen als Doula immer sage, schenkt einfach Essen oder Gucci, um etwas zu bestellen oder keine Ahnung. Oder eine Putzfrau oder irgendwie so etwas. Weil es einfach im Wochenbett so viel wert ist. Aber auf das gehen wir auch nachher noch ein bisschen neuer ein.
Und ich denke schon, also um noch einen Gedanken anzufügen, wenn man einen Partner hat, dann hat der natürlich schon auch eine Abschirmfunktion, wo einem wahrscheinlich auch nicht immer leicht fällt, oder? Also was machst du denn, wenn deine Frau sagt, hey, ich will meine Schwiegermutter nicht sehen und du willst aber deine Mutter reinlassen, oder?
Das ist also, das, was ich vorher gemeint habe, mit dem Abgrenzen, das ist schon... Und nicht so eine einfache. Also stell mir das wirklich jetzt, eben in eurem Fall ist es ja zum Glück mega gut gegangen, einfach bedingt durch das, wie ihr seid, oder? Aber ich stelle mir das schon recht schwierig für die
Nein, es braucht eigentlich einen gemeinsamen Plan. Man müsste wie anhocken und sagen, hey, okay, wie sieht denn das Wochenbett aus? Was machen wir nicht? Und ich glaube, viel macht das nicht. Und schaut dann einfach irgendwas. Also es gibt ja auch viele, die finden, ja, wir machen es mal so oder wir schauen dann. Und eigentlich könnte man eben relativ viel vorwegnehmen und besprechen.
Es ist ja bei der Geburt eben so. Und bei Wochenbett ist es wirklich auch genau so. Aber was denkst du, was sind so die grössten Hürden, die Mamis im Wochenbett begegnen? Jetzt abgesehen von dem Abschirmen zum Beispiel von anderen Leuten.
Ja, also eins ist, da kann ich jetzt zum Glück wieder mal politisch werden, die fehlende Elternzeit, die wir haben von den Männern. Oder? Also das ist ein riesen Hindernis, wenn du weißt, jetzt haben wir 2 Wochen, oder? Seit dem Sommer oder so. Jetzt weißt du, okay, 2 Wochen ist er daheim. Also ich rede jetzt hier, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir reden jetzt mit einem Vater und einem Partner. Das ist ja auch nicht immer der Fall, einfach, dass man da alle einschliessen. Aber ja, jetzt hast du wenigstens die 2 Wochen, vielleicht kann er noch ein bisschen Ferien anhängen, wie auch immer. Und dann hast du ja schon wie am Horizont, dass du wieder musst funktionieren und dann mit dem Kind allein da bist in 14 Tage, also das ist schon mal quasi eine gesellschaftspolitische Voraussetzung, die wir einfach haben, die einfach schon mal einfach kreuz falsch ist und wirklich definitiv nicht beiträgt. Und dann die Schlaflosigkeit, die vielleicht schon anfängt. Vielleicht hat man schon, also gibt es halt, also dann schon Themen wie der Babyblues, wo du vielleicht dann wirklich, von dem kann ich jetzt nicht reden, aber es gibt natürlich die Talfahrten schon, sei es jetzt hormonell bedingt oder durch was auch immer kann es gehen. Dann halt als Geburtsverletzungen, wo du halt kannst mittragen, aber auch da wieder wäre halt einfach liegen, wäre da so ein Thema. Oder einfach also ein schwieriger Start, oder? Man kann einfach, je nachdem, wie die Geburt verläuft. Es gibt ja x Varianten vom schwierigen Start. Die Stillbeziehung ist jetzt auch nicht so, dass sich die immer sofort problemlos einstellt. Also ich bin jetzt jemand, meine hat einmal angedockt und wir haben gewusst, wie es geht und wissen immer noch, wie es geht. Aber mir ist völlig klar, dass das nicht selbstverständlich ist. Nein, also aber auch dort umso mehr. Ich glaube, ich habe auch eine gute Stillbeziehung, weil ich mich einfach 40 Tage können auf der Stille konzentrieren konnte.
Es hat sicher einen sehr positiven Einfluss darauf, dass du dich mit dem eben kannst auseinandersetzen und dir Zeit nehmen kannst. Eben auch, falls es jetzt nicht so gut wie bei dir würde klappen. Wäre ja gerade eigentlich mega gut, hättest du noch Zeit, um dich mehr damit auseinandersetzen, oder?
Ja, und gerade auch, also jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Stillabständen reden, Zeitabständen. Also ich sehe immer wieder, also ich weiß nicht, ob jetzt das ein bisschen provokativ ist, um das zu sagen, aber Mütter, die keine Ahnung haben, was die Stille, die völlig überrascht sind, dass ihr Kind wieder Hunger hat. Und wo du, wie machst du, die sind nicht auf das eingestellt. Die haben, und das passiert dir sicher nicht, wenn du 40 Tage daheim bist, oder auch nur 3 Wochen und dich voll auf das einlässt. Und das hat auch ein bisschen, das ist auch etwas, was einem nicht gesagt wird. Ich habe im Artgerecht-Buch von Nicola Schmidt, habe ich glaube gelesen, die hat dort eine einfache Rechnung aufgestellt. Es ist im Fall ein Fulltime-Job. Da hat er gesagt, du so und so viel mal pro 24 Stunden stillst du, für vielleicht 3/4 Stunde bis 1,5 Stunde. Nachher gibt es vielleicht 1/2 Stunde Pause, wie auch immer. Bei mir ist das genau so gewesen.
Mir auch.
Und weil ich mich, also weil ich wirklich dort gelesen habe, aha, neben den Stillen liegt eigentlich gar nichts anders drin, habe ich das auch nicht anders erwartet und dann so gemacht. Aber wenn man sich natürlich das nicht bewusst ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass in einen ziemlichen Stress reinkommst.
Also es wird halt einem auch, man muss auch ehrlich sagen, auch von Fachpersonen teilweise oder von vermeintlichen Fachpersonen, sie sind Fachpersonen, aber vielleicht nicht, was Stille anbelangt, wird es einem schon auch noch so gesagt. Also es gibt es auch im Jahr 2022 noch, dass Stillrhythmus von all 3-4 Stunden empfohlen wird. Oder dass man es halt rauszögern muss und so weiter. Und sonst schläft das Kind nicht. Und gerade beim Stillen, oder? Thema Stillen ist natürlich ein grosses Hindernis, auch in der Schweiz, dass Mütter nach 14 Wochen wieder arbeiten müssen.
Ja.
Das heisst, sie fangen irgendwie mit 10, 11 Wochen an, oh, ich muss ja in 3 Wochen wieder arbeiten, ich müsste vielleicht mal abstillen oder den Rhythmus runtertun oder irgendwie noch zuschöppeln.
Genau.
Da haben wir natürlich ja schon einiges verloren, eigentlich dann, oder? Aber man kann ihnen keinen Vorwurf machen, weil es ist ein riesen Druck.
Es ist einfach systempolitisch, letztendlich.
Genau. Und was kann es denn für Auswirkungen haben, falls man sich eben die Zeit nicht nimmt nach einer Geburt?
Also ich habe schon das Gefühl, die Langzeitwirkungen können enorm sein, sowohl physisch als auch psychisch. Also für die Mentalgesundheit, wenn du, oder? Also da kannst du wie nicht voraussehen, ob dir dann die Kraft einmal fehlt. Oder jetzt eben, wir haben es vorhin gehabt, von den Stillabständen. Ich meine, wenn du das Kind nicht kannst beobachten in Ruhe, dann lernst du relativ viel nicht über das Kind. Und wir haben ja alle das Gefühl, wir sagen wahnsinnig, multitaskfähig sind wir aber nicht. Wenn du mit dem Kind, mit dem Baby zum Haus ausgehst, dann musst du alles Mögliche packen und dann musst du vielleicht noch Auto fahren oder Zug fahren und interagieren. Und also, da kommen schon so viele Sachen zusammen, da ist das Kind, ja, ist schon noch dabei, aber du kannst das sicher nicht gleich beobachten, wenn du daheim im Bett liegst und einfach.
Also das ist für mich ehrlich gesagt auch die grösste Horrorvorstellung, jetzt auch immer noch im Nachhinein, mit einem Baby, nachher musst du dich parat machen, du musst alles denken, du musst alles packen, du musst irgendwie noch auf den Zug pünktlich kommen. Eigentlich hast du ja nur ein Baby, das nicht mal davonlaufen oder rumschreien oder weisst irgendwie so. Also rumschreien schon, aber ich meine jetzt im Sinn von, ich möchte jetzt einfach nicht, sondern nimmst sie dann einfach mit, oder? Aber ich finde das gleich so voll, es zieht man immer alles zusammen, wenn du jetzt das so sagst. Ich finde es voll toll.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ich manchmal so sehe, die Leute mit den kleinsten Babys irgendwie am Posten. Mm. Ich weiß nicht, wie lange dass ich keinen Kopf betreten habe irgendwie nach der Geburt. Das haben wir irgendwie anders organisiert. Aber ich habe auf jeden Fall nicht mehr so gut posten. Und ja, ich glaube, es ist einfach, man verpasst schon unter Umständen einen Moment von der Bindung, wo so nachher in dieser Ruhe nie mehr wird kommen. Wegen der psychischen Folge. Es kann natürlich schon ein Faktor sein für dann die postpartalen Depressionen, die kommen können. Du hast ja auch letztens einen Podcast gemacht zu dem Thema.
Genau.
Mit der Gia und der Meli und ja.
Ja, es sind einfach Risikofaktoren. Also das Wochenbett ist einer von den Risikofaktoren. Eben, es kann jeder treffen, auch wenn du alles, also auch wenn du keine Risikofaktoren hast, aber das Wochenbett ist einer von diesen Risikofaktoren, dass dich eher treffen kann für eine postpartale Depression. Und ich behaupte jetzt mal, dass man sowieso sagen kann, dass die meisten Leute oder die meisten Familien das Wochenbett nicht so machen, wie man es eigentlich sollte. Das ist einfach so. Mhm. Also da rede ich auch von mir selber. Ich habe nach dem zweiten Kind nach 6 Wochen gezügelt. Also weißt, würde ich heute nie mehr machen. Für mich ist es in dem Moment zwar nicht irgendwie, ich bin voll in meiner eigenen Welt und habe das irgendwie so gut angebracht in einer Ruhe und so. Aber ich will es natürlich heute nicht mehr so machen. Aber es ist gleich so, es sind einfach Lebensumstände, die teilweise das ergeben, oder? Es ist immer so ein bisschen, ja, die Wichtigkeit, die man halt manchmal nicht realisiert in dem Moment. Und darum glaube ich, dass es viele nicht machen. Und darum ist das ein Risikofaktor, wo ich glaube, wo die meisten davon betroffen sind. Also den haben einfach die meisten, wie sie das Wochenbett eben nicht so leben, wie man es eigentlich sollte machen. Das glaube ich schon. Es gibt ja aber auch Familien, also sicher auch Familien, wo ein 40-tägiges Wochenbett einfach nicht so einfach ist zum Umsetzen. Ich denke da jetzt auch gerade an Mehrkindfamilien. Weißt du, wenn du schon ein zweites Kind hast, ist es vielleicht nochmal etwas anderes oder ein drittes Kind oder so?
Ja, auf jeden Fall.
Was also, ratest du aus Eltern?
Ich rede jetzt bei mir, oder? Aus der Perspektive von jemandem, der kein Kind hatte. Es war mein erstes Kind. Ich konnte mir alles so einrichten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das geht natürlich nicht, wenn ein anderes Kind schon rum ist, in diesem Ausmaß. Aber ich glaube schon, dass man auch dort für eine längere Zeitperiode ein geschwisterte Kind kann mit anderen Bezugspersonen von Hause schicken. Also ich glaube nicht, dass die Mutter die ist, die dann mit dem Kind um die Häuser ziehen muss. Kommt natürlich darauf an, wie alt ist das Kind. Aber wenn ich jetzt meine anschaue mit 3, kann man dem Kind schon erklären, du, Mutter und Baby brauchen Ruhe in der ersten Zeit und warum. Und dann kann man ja das Kind auch einbeziehen. Aber natürlich ist es nicht mehr das Gleiche wie beim ersten. Und ich treffe viele Mütter, die sagen, beim zweiten, also quasi das wie das fehlende Wochenbett beim zweiten Kind hat erst darauf hingewiesen, wie man es beim ersten eigentlich hätte machen können und gibt dann auch gewisse Reue, weil man es nicht gemacht hat. Mhm. Also vielen wird dann bewusst, oh, eigentlich habe ich beim ersten so viel Zeit gehabt und hätte mir so viel Zeit können lassen und ich habe mir einfach einen Stress gemacht und es hätte nicht müssen sein.
Ja, und sicher auch ein wichtiges Thema ist die Vorbereitung. Wir haben das vorher schon so ein bisschen angesprochen. Die meisten Frauen machen zwar irgendeinen Geburtsvorbereitungskurs, was ja auch super ist. Und wie wir eben vorher so vom medizinischen Wochenbett geredet haben, das habe ich jetzt einfach so mal benannt, das wird ja dort meistens so besprochen. Aber auch nur am Rand, aber so ein bisschen, ja, jetzt wie du das so gelebt hast oder so ein bisschen eben die andere Seite, vielleicht auch ein bisschen die spirituelle Seite oder einfach die nicht-medizinische Seite von einem Wochenbett wird ja dort eigentlich nie thematisiert. Was sind deine Tipps zur Vorbereitung auf ein gutes Wochenbett?
Ja, ich glaube, es geht eigentlich noch weiter als das Wochenbett, oder? Man kann eigentlich die Zeit von der Schwangerschaft brauchen, um sich mit dem ganzen vermutlich neuen Thema, selbst wenn man den Wunsch gehabt hat, aber man wird ja dann ist konkret, man wird Mutter, man bereitet sich auf das vor. Und ich habe dort wie so ein bisschen einen Appell eigentlich als Frauen, hey, informiert euch wieder besser. Weil ich habe das Gefühl, viele gehen zu der medizinischen Versorgung und das ist eigentlich die Vorbereitung, oder? Man geht zum Frauenarzt, macht den Ultraschall, bildet alle Tests, was es braucht oder nicht braucht. Da bin ich jetzt nicht Expertin. Und dann überlegt man vielleicht noch, will man ins Spital, ich will ins Geburtshaus. Und
die Entscheidung vom Geburtsort ist bei den meisten Frauen auch dahinfällig. Das ist leider immer noch die Tatsache.
Also, in der Regel ins Spital.
Ja, also wir reden von einer Rate von irgendwie zwischen 1-4% von außerklinischen Geburten in der Schweiz.
Genau.
Das sind brutale Zahlen. Ich weiss, es ist manchmal schwierig, wenn man so in dieser Bubble ist. Aber es ist so.
Du hast natürlich recht. Und dort ist, also ich hole jetzt ein bisschen aus, geht jetzt wirklich nur ums Wochenbett, aber wir hängen jetzt einfach ein bisschen zusammen. Als ich den Kinderwunsch hatte, bin ich auf der Straße in Winterthur meinem Cousin begegnet und seine Frau war schwanger dort. Und habe mit ihm geredet und er hat mir ein paar Buchtipps gegeben. Er hat mir auch die Hebamme empfohlen, die ich schlussendlich hatte. Und ich habe dort einfach «Natürliche Wege zum Babyglück» von der Nadine Wenger gelesen und «Artgerecht» von der Nicola Schmidt. Und ich sage mal, wäre ich jetzt einfach zum Orel Füssli und hätte irgendein Kinderbabybuch zum Gestell ausgezogen, hätte ich andere Infos bekommen, als an die, wo ich angeraten bin. In diesen Büchern ist gestanden Familienbett, in diesen Büchern ist gestanden Stillen nach Bedarf, in diesen Büchern ist gestanden Abhalten, also windelfrei und. Und ich habe dann relativ schnell angefangen zu überlegen, okay, wie möchte ich das? Was kann ich mir vorstellen? Und habe mich eigentlich in denen, also ich bin dort noch nicht mal schwanger gewesen. Und als ich dann schwanger gewesen bin, ich habe vielleicht ein halbes Studium hinter mir, weil ich einfach auch die richtigen Quellen haben müssen suchen. Und ich,
das ist schwierig. Ja, ich weiß.
Also ich bin gut in der Recherche. Ja. Ich habe auch mal studiert und ich kann recherchieren. Ich mache es auch gern. Aber man kann natürlich nicht, egal was du für ein Thema eingibst, der erste Hit bei Google bringt wahrscheinlich einfach irgendein Ergebnis von was kann jetzt swissmom.ch.
Ja, man muss teils echt tief graben.
Dort findest du keine Informationen zu einer Lotusgeburt, wo immer noch viele Leute keine Ahnung haben, was das ist, oder? Und ich muss dann erklären, was und warum und so. Und ja, und ich habe dort einfach für mich wie beschlossen, hey, ich werde wollen in eine Langsamkeit reinkommen, ja, die ich mir selber gewünscht habe.
Aber es ist
mit dem Kind, ja, und dann kommen dann die ganz praktischen Sachen, oder? Okay, wie machen wir es denn, wenn wir quasi Besuch wollen, aber wir wollen nicht, dass der irgendwie eine Stunde bleibt, dann nachher sagt man, hey, ich könnte kommen, aber nur 5 Minuten. Ich habe dort schon die 2 Freundinnen erwähnt, die mit mir zusammen schwanger waren, wo wir natürlich auch gegenseitig so ein bisschen Schlachtpläne entworfen haben. Ich habe vorgekocht und eingefroren. Die letzten 2 Wochen, genau. Und ja, einfach auch für die Lotusgeburt alles vorbereitet, was es braucht. Ich habe wir haben eine Trageberatung gemacht, wo wir schwanger waren. Und haben dann schon ein Sling daheim gehabt, ein Ringsling daheim gehabt und eine Tragehilfe. Wir haben gewusst, also, sobald die Plazenta ab war, hat der Ralf Dumme einen Sling nehmen und so Haut-an-Haut-Kontakt machen und sie umtragen. Also man kann sich schon vorbereiten.
Aber was mir jetzt gerade noch so auffällt, du bist ja eben 39 gewesen. Was hast du gesagt? 39, wo du Mami geworden bist. Ja. Und so, weißt du, jetzt nur so im der Vergleich, einfach ich bin jetzt zum Beispiel 12 Jahre jünger gewesen als du. Oder, ja, als ich schwanger wurde, bin ich 13 Jahre. Und du bist natürlich mega im Vorteil vielleicht auch gewesen, weil du einfach schon viele ausgereiftere Persönlichkeit, blöd gesagt, gehabt hast.
Ja.
Also weißt du, du hast ja viel mehr dich können durchsetzen gegen die ganzen äußeren Einflüsse, die wir sind denen allen ausgeliefert, aber wie man darauf reagieren kann, ist ja nochmal die andere Frage, oder? Und einfach, du hast dich selber schon viel besser gekannt, hast dich eben so, ja, ich finde es jetzt gerade mega spannend, weil das ist ja wie ein Vorteil, ehrlich gesagt, von so später Kind bekommen, dass man einfach teilweise auch diesen äußeren Einflüssen ein bisschen besser kann Widerstand leisten kann, als wenn man jetzt noch jünger ist. Man lässt sich leichter verunsichern.
Ja, das würde ich schon unterschreiben, dass das sicher auch mit dem Alter und mit gewisser Lebenserfahrung zu tun hat.
Ich
hätte sicher nicht gleich Kind gehabt, wenn ich mit 30 Kind hatte, wie in meinen 40ern.
Also eben, ich würde es jetzt nicht anders machen. Weißt du, als ich es gemacht habe vom Alter her, ich habe das noch nie so auf diese Seite überlebt, finde ich mega spannend. Auch du hast vorher schon können eben so einen gewissen Reifeprozess durchmachen und hast vielleicht schneller Entscheidungen können treffen, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Nicht, wenn man jünger ist, überlegt man doch noch länger.
Ja, und auch, also ich überlege mir auch nicht gross, was andere denken. Ich meine,
genau.
Klar, Ja, ist wahrscheinlich schon immer wahr, aber hinter meinem Rücken wird auch getuschelt, oder? Ja, was macht sie jetzt wieder? Ja. Aber das ist jetzt für mich nicht unbedingt etwas Neues. Oder auch jetzt, du hast vorher angesprochen, wie hast du gesagt, medizinische Geburtsvorbereitung. Also ich bin zum Beispiel ja zu meinem Frauenarzt, wo ihm sage, ich komme dann nicht zu dir. Einfach so, ja. Ich bin schwanger, aber einfach, dass du es weißt, weil du bist offiziell mein Frauenarzt. Und habe einfach nichts gemacht. Normalerweise, ich bin einfach schwanger gewesen und habe ihm vertraut und bin aber auch so, wie soll ich sagen, auch in dem Vertrauen angelangt gewesen, wo ich wahrscheinlich vor 10 Jahren eben noch nicht gewesen wäre. Mhm. Dass ich einfach sage, ich bin schwanger und ich schaue mal, wie das läuft mit meiner Intuition und wie ich meinen Körper spüre und dann schaue mal weiter. Und
vor allem als Erstgebärende, weißt du?
Ja, es hat sich dann einfach so ergeben, dass ich gemerkt habe, ich brauche einfach eine Hebamme, die ab und zu mit mir redet und viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Also, stimmt natürlich nicht. Ich habe nicht geschafft zum Zeitpunkt, wo ich schwanger war, also die ganzen 9 Monate nicht. Wir sind noch reisen in der ersten Hälfte. Ich habe jeden Tag mein Yoga gemacht am Morgen, wirklich jeden Tag. Mhm. Ich bin jeden Tag, nicht 1,5 Stunden gelaufen. Also ich habe mir schon extrem gut schauen in der Schwangerschaft. Hat natürlich eine Auswirkung auf alles.
Ja, mega. Auf also alles. Auch physische Vorbereitung für eine Geburt zum Beispiel. Ja. Jetzt gerade, wenn du sagst, so viel Bewegung.
Absolut.
Das haben wir auch mal in einem Podcast mit Anita besprochen. Es hat einfach einen riesen Einfluss als nur schon auf die Konstellation von deinem Becken und deine Muskeln, wenn du den ganzen Tag auf dem Bürostuhl hockst. Ja. Du bist einfach nicht gleich gut vorbereitet für eine Geburt, wie wenn du noch irgendwie gewisse Übungen dann halt machst, weil du eben auf dem Bürostuhl hockst oder eben sonst halt laufen gehst, Yoga machst und so weiter. Ja. Und das ist einfach so. Und es ist einfach auch so, dass es Geburtskomplikationen gibt, die aufgrund von diesen Gegebenheiten entstehen, dass wir eben einfach auf dem Bürostuhl hocken oder am Abend auf der Couch hocken oder so. Und unsere Körper eigentlich wie gar nicht mehr, für das trainiert sind in dem Sinn. Also früher waren wir irgendwie viel mehr in der Hocke gewesen, auf einem Feld oder irgendwo, oder wo wir noch in der Natur gelebt haben. Das geht jetzt ein paar Jahre zurück. Aber das war eigentlich ganz ein anderes Thema gewesen. Mhm. Also bist du wirklich schon mega gut vorbereitet, natürlich dort gewesen, oder?
Und das hat auch ein bisschen einen yogischen Hintergrund, weil ich gewusst habe, eben den Zusammenhang von zum Beispiel Laufen, sicher 4 bis 6 Kilometer pro Tag, wo dann halt einfach gewisse Beckenprobleme nicht mit sich bringen können. Auch dann noch in der Heilung wieder. Mhm. Das ist schon, das hat mir extrem eingeleuchtet. Und ich habe das auch wie gebraucht, dass ich bin, ich finde, ich bin in der Form von meinem Leben gewesen, eigentlich. Aber ich habe mir dann auch ab und zu vorgestellt, wahrscheinlich im irgendwie 7. Monat, also wenn ich jetzt 8,5 Stunden müsste auf meinem Bürostuhl hocken, ich wüsste nicht wie.
Ja, ich kenne die Problematik. Also,
oder? Das ist nicht einfach. Weil das Hocken ist eigentlich nie leise in der Schwangerschaft. Mm.
Ja, das Schlimmste.
Das Stehen und Laufen ist zum Teil fast das Beste gewesen. Ja, genau. Voll.
Du hast ja vorher schon erwähnt, dass eben gewissen Mamis dann auch wie schwierig fällt, wirklich einfach nichts machen und liegen bleiben. Das ist so das, wo man sich selber unter Druck setzt. Aber wir sind ja auch mega viel von gesellschaftlichem Druck betroffen, gerade als frischbackene Mütter. Also wir sollten funktionieren, wir sollten gut aussehen und das haben ja eben auch schon tausende Frauen vor uns das alles geschafft und haben geboren und haben gerade weitergemacht und so weiter. Es ist natürlich jetzt utopisch zu denken, dass wir als einzelne Personen das Weltbild wie so ändern können und doch bin ich schon überzeugt davon, dass Veränderung im eigenen, im eigenen Umdenken anfängt. Was könnte jeder von uns beitragen dazu, dass ein Wochenbett genug lang und genug intensiv gelebt wird?
Also ich denke, wir Frauen untereinander können uns auf jeden Fall bestärken, dass das eine gute Sache ist. Ich bin auch nicht besonders leislig, wenn ich mit anderen, also mit schwangeren Frauen darüber rede, auch wenn wir im Laden Leute haben, dann sage ich oft, hey, nimm das Wochenbett bitte ernst. Also ich sage natürlich niemandem, mach bitte 40 Tage, weil, aber ja, ich tue auch manchmal, wenn es nach 7 oder 14 Tagen im Laden steht, sage ich, du gehörst eigentlich in die Waagerechte. Wie kann ich dir helfen? Aber nachher gehst du bitte wieder heim. Nein, einfach so, weil manchmal, du brauchst schon, oder wir Frauen brauchen ja manchmal wie die Legitimation von jemand anderem, der uns sagt, hey, du machst das schon richtig oder du spürst das richtig oder ja, mach dich das so. Und ich glaube, das ist auch beim Wochenbett ähnlich, dass du sagst, hey, nein, du darfst Wochenbett machen, du darfst für dich schauen und du darfst dir Hilfe holen und du darfst deine Abschirmung einfordern, vielleicht auch mit deinem Partner. Ich glaube, das darf man schon untereinander besprechen oder sollte man? Oder auch jetzt zum Beispiel die richtigen Bücher in die Hand drücken. Also ich gebe meine Literatur gebe ich auch oft weiter. Mhm. Dass ich sage, hey, das Buch müsst ihr einfach gelesen haben. Einfach, dass ihr wisst.
Was ist es zum Beispiel für das Buch?
Ja, also «Das Artgerecht hat» von Nicola Schmidt. Finde ich, dort ist recht kompakt alles drin. Und einfach von Nadine Wenger «Natürliche Wege zum Babyglück». Das ist jetzt, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob es noch aufgelegt wird, aber es ist eigentlich, also die Informationen, da bin ich immer wieder nachlesen, auch später irgendwie, weißt, wenn man irgendwie das Windelfrei mal zu kompliziert worden ist, dann hat sie es dort einfach wieder irgendwie auf 3 Seiten beschrieben und muss sagen, ja, es ist eigentlich gar nur um das. Genau. Ja, und halt einfach auch die Netzwerke ins Leben rufen. Ich habe schon viel mal, jetzt ist natürlich das Thema für mich schon wieder ein bisschen weiter weg, aber ich habe mir schon oft überlegt, dass man wirklich so ein Netzwerk gegründet, jetzt in Winterthur, zum sagen, Mütter, die vielleicht, weiß auch nicht, mit, wie du, wo Kinder haben, die schon ein bisschen draussen sind, sage jetzt mal, wo eben Zeit haben, um einmal ein, ich weiß auch nicht, ein Linsengericht vorkochen und jemandem bringen, wo jetzt vielleicht das gibt, ja Leute, die haben weder Familie noch Freunde in der Nähe. Ja, und die brauchen Unterstützung. Oder was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben mit der einen Freundin, mit der Claudia, die im September dann geboren hat, sind wir, also der Ralf Thumann und ich sind zu ihr, also wir sind glaube der erste Besuch gewesen, den sie empfangen hat, in ihrem Wochenbett. Und der Ralf hat umgeschaut und ich bin in dieser Zeit ihr den Garten einwintern, Ende September. Weil das hat schön. Sonst niemand gemacht. Mhm. Und sie ist irgendwie, hat Gesellschaft gehabt, wir sind dort gewesen, wir haben den Tag zusammen verbracht, aber ich habe mich nützlich gemacht und ich habe das Laub gerechnet, 4 Stunden, bin mega happy gewesen, weil ich wieder mal etwas quasi können beitragen und zu tun gehabt habe. Und mein Baby ist dabei gewesen, dem ist es auch gut gegangen. Und einfach so Sachen. Oder eine Zeine Wäsche abholen bei jemandem. Das kommt uns heute nicht mehr in den Sinn, weil man findet, ja, Wäsche ist doch so einfach, du drückst ja nur noch das Knöpfchen und so. Aber es ist eine mega schöne Geste eigentlich. Ja, oder eben nur das schon mit dem Essen vor die Türe stellen. Und das muss ich auch nicht. Man muss ja auch nicht fragen, man kann, wenn du weißt, wo jemand wohnt und was die gerne essen, dann stellst du das einfach vor die Tür und nachher schreibst halt ein WhatsApp, hey, es hat ein Verlassen vor der Tür. Genau. Und dann nimmst du den Leuten schon den Druck, dass sie dich einladen müssen und vielleicht noch bewirten und so, sondern dann sagen, ich bringe einfach einen Service. Oder ich würde auch jemandem die Wohnung putzen, auch das kann man anbieten.
Ja, auf jeden Fall. Also wir machen ja auch, gerade so mit Essen, Kochen und so Zeug, machen wir das zum Beispiel, machen die auch Wochenbett-Doulas. Mhm. Das ist auch etwas, eben, wo man zum Beispiel jemandem kann schenken kann, dass man irgendwie ein paar Stunden bei einer Wochenbett-Doula schenkt. Oder eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, man schenkt irgendeinen Putzfee-Gutschein oder so, wenn man jetzt nicht das Umfeld hat. Ja. Oder man schenkt sich selber. Weißt, man kann, auch wenn man jetzt niemanden hat, der einem das aktiv anbietet, oder wo man kann aktiv danach fragen, es gibt die Dienstleistungen auch. Also es ist nicht unmöglich. Natürlich ist das mit Kosten verbunden, aber ich glaube, es entlastet enorm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was du vorher von deinem Wochenbett erzählt hast, ist es aber bei euch wirklich schon so gewesen, dass ihr das eigentlich so zu dritten als Familie oder du und dein Mann gemacht habt und ihr eigentlich nicht grosse Unterstützung von außerhalb gebraucht habt oder überkommen haben? Oder täuscht das?
Ja, also wir haben wie nicht viel gebraucht. Also wenn du... Aber gell, ich rede jetzt da wieder mal, ich habe eine lange Geburt gehabt, aber eine problemlose Geburt, ich habe mich gut erholt, mein Kind war kerngesund, unsere Stillbeziehung hat geklappt und. Also wir haben schon, wir haben Kapazitäten gehabt, um abends selber kochen, aber wir haben auch eine frühe Ruhe gehabt, voll Mahlzeiten, die wir dann auch also die haben wir gebraucht. Und wir haben uns helfen lassen und uns ist eingekauft worden und so weiter. Also,
das haben wir schon gehabt.
Ja, der Ralf hat ja wieder auch noch Kapazitäten gehabt, um seinen Vater, der in dieser Zeit zweimal ins Spital kam, dort war ja wie die Hauptperson, um das zu managen. Dort hat er natürlich auch zu tun gehabt, aber...
Dann hast du wie andere Personen gehabt in dieser Zeit, die dich unterstützt.
Ja, aber ich würde schon sagen, wir haben das Dorf involviert. Mhm. Eben und ich hätte sicher auch, wenn wir mehr Bedarf gebraucht hätten oder wenn es irgendwie uns schlechter gegangen wäre oder so, dann hätte ich auch, weiß auch nicht, oder mich meine Hebamme mehr gebraucht hätte. Ja.
Hättest du das auch in
Anspruch? Ich glaube schon, ja.
Ja, eben, das ist auch so etwas, wo man auch irgendwie muss können. Das hast du am Anfang
gesagt. Aber durch das, dass natürlich wir haben uns auf 40 Tage vorbereitet, oder? Und du weißt ja den Geburtstermin plus, minus,
ja, jetzt ja,
mal. Genau. Du weißt ja, in welchen 2 Monaten sich die 40 Tage werden abspielen. Und ich habe natürlich schon wir haben beide extrem geräumt, dass wie von außen gar nicht so viel gekommen ist, oder? Also ich hatte eigentlich 40 Tage freie Bahn, weil ich mein Zeug erledigt hatte. Der Ralf hat sich so organisiert, dass er in dieser Zeit nicht arbeiten musste. Und. Also wir haben schon viel vorbereitet, um diesen Raum auch zu arbeiten. Und dann hast du ihn dann eben auch, oder?
Auf jeden Fall.
Dann musst du nicht, wir haben nicht pro Tag müssen noch 5 E-Mails von verschiedenen Baustellen bearbeiten. Effektiv nicht.
Genau. Ja, ein weiteres Thema, das mich ehrlich gesagt bei den Vorbereitungen von diesem Podcast selber auch ein bisschen beschäftigt hat, ist so ein bisschen der Fakt, dass es auch irgendwie schon sehr privilegiert ist. Also es klingt privilegiert, so 40 Tage Wochenbett durchziehen. Und allgemein sich einfach Zeit nehmen für sich, sein Kind und die neue Familie. Also auch, jetzt, auch aus einem finanziellen Aspekt privilegiert, meine ich. Natürlich.
Ja, klar.
Wie denkst du darüber?
Ja, also absolut. Ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich das auch machen konnte. Gleichzeitig kann ich das auch wollen. Mhm. Weil es mir einfach wichtig ist. Weil ich glaube, ich habe nichts Wichtigeres gemacht in meinem Leben, als dem Kind und mir oder uns zum guten Start zu helfen. Also mir ist das halt auch einfach wirklich wahnsinnig wichtig gewesen. Und wir haben das, eben du sprichst Finanzen an, ich meine, ja, Finanzen ist das eine, aber wenn du jetzt halt auch einfach, weiss ich auch nicht, der Mann einen Job hat, wo man jetzt einfach nicht einrichten kann, dass jetzt mal 5 Wochen ohne ihn geht, ich meine, gibt es halt immer noch, dass man das Gefühl hat, dass es so ist. Und da wären halt auch wieder die Männer gefragt, um dort zu ellenbögeln und für sich das zu schaffen, weil Männer können für sich das eigentlich schon aushandeln, oder?
Mhm.
Aber ja, wir haben uns das freigeschaufelt. Also es war halt auch so, der Ralf ist selbstständig und so ein bisschen am Ende seiner Karriere, er ist über 60 und hat sich das können aufteilen, halt auch finanziell. Ich habe mich sowieso in dieser Zeit selber finanziert, weil ich ja nicht geschafft habe, in dieser Zeit, als ich schwanger worden bin. Und auch nachher ein ganzes Zeit nicht mehr. Also wir haben uns das tatsächlich selber finanziert.
Mhm.
Das muss man schon so sagen. Und ist es mir aber auch wert gewesen.
Also ich kenne die Thematik, weißt du?
Oder? Also es ist wie, und ich weiss, wie du hätte das wahrscheinlich, ich weiss nicht, ob ich das mit 30 angebracht hätte. In dieser Klarheit und in dem im Prinzip relativ sorgenfrei, klar, man viel Sorgen gehabt, halt auch einfach wegen dem Vater vom Ralf gestorben ist und so. Ja, ist jetzt nicht
ja, aber ich ganz spannungsfrei gewesen,
aber
ja.
Wir haben wie, also das, du kannst in dem Leben immer das priorisieren, was dir wichtig ist und ich habe das einfach, oder? Ich meine, ich war fast 40 gewesen, der Ralf war über 60 gewesen und wir haben nicht einfach ein Kind gemacht, um mal zu schauen, wie denn das kommt, sondern wir haben gefunden, hey, wenn wir das jetzt noch machen, quasi in der Zeit, eigentlich, wo es schon fast nicht mehr vorgesehen ist. Also er als Grossvater und wo schon Grossvater ist und ich eigentlich als, ja, auch so in der Lebensmitte. Also wenn wir das machen, dann machen wir es, dann müssen wir das wie. Dann musst du das priorisieren.
Mega
das musst du so nicht machen. Also es ist einfach so auch unser Gefühl gewesen. Und das hat sich bis jetzt eigentlich gehalten, dass wir beide das Kind wahnsinnig priorisieren.
Also gut, das muss ich schon sagen. Wir sind ja sehr jung zum Beispiel älter geworden. Und wir haben uns bewusst, obwohl wir sonst überhaupt nicht so leben und auch nicht so aussehen, haben wir uns sonst bewusst für sehr, wie sagt man das, ein bünzlihaftes Leben entschieden, dass ich wirklich auch so traditionell zuhause bleibe die ersten Jahre. Also ich bin jetzt recht lange zuhause gewesen und habe mich einfach, klar, ich bin noch selbstständig und habe mich da so ein bisschen drum herum gehangelt und so. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie meine 40% oder 60% arbeiten. Das fängt jetzt alles erst jetzt so wieder ein bisschen an. Und das hat natürlich finanzielle Einbußen gehabt für uns als Familie, das ist ja, ganz klar so. Und ich habe dann auch mir viel anhören. Darum weiss ich genau, was du glaub, meinst. So, hey, ja, ist schon schön, ist schon ein Privileg, dass du zu Hause bleiben kannst. Ja, es ist ein Privileg, dass ich die Zeit mit dem Kind verbringen kann. Wir haben aber auch sehr viel zurückgenommen. Uns. Wir haben das aber wie gar nicht müssen. Also blöd gesagt, wir haben halt nicht so viel finanziellen Spielraum gehabt. Aber es ist auch wie nicht darauf angekommen, weil wir haben uns ja bewusst dafür entschieden.
Mhm.
Obwohl wir wirklich jung älter geworden sind. Ich weiß genau, was du meinst. So, man entscheidet sich dafür und es ist einfach gut, so wie es ist. Und dann braucht man auch nicht noch irgendwie, weiss ich nicht was, an Konsumgüter. Jetzt blöd gesagt.
Ja, du bist auch wie, also es hat halt einfach jeder Entscheid, hat ja irgendeine Kostenfolge.
Mhm.
Also kostet jetzt nicht nur finanziell, sondern ja, alle, der Entscheid für etwas ist der Entscheid gleichzeitig gegen etwas und was du priorisierst. Ja, aber hoffentlich kannst du das priorisieren, was dir wichtig ist. Und es findet nicht jeder den gleichen Weg und nicht jeder den optimalen Weg. Ich auch nicht, aber ja, ich suche auf jeden Fall. Und mir ist es einfach, ja, das ist es mir wie wert gewesen, zu sagen, hey, nein, jetzt, das ist jetzt mal eine richtige Zäsur und das mache ich jetzt so, wie ich denke.
Mega schön. Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben?
Ich möchte gerne den Faden nochmal aufnehmen vom Dorf, wo wir jetzt besprochen haben, wo uns allen fehlt. Und ich glaube, als Mutter merkt man das wahrscheinlich ziemlich am direktesten, sag jetzt mal, oder als frischgebackene Mutter. Mhm. Also ich habe relativ schnell gemerkt, ich brauche ein Netz von Müttern. Also ich habe natürlich auch schon Freundinnen, die ältere Kinder hatten. Und also ich habe schon ein Netz, aber ich habe wie gewusst, wenn ich etwas brauche oder in harten Zeiten, es werden Mütter, andere Mütter sein oder andere Frauen zumindest, die mir werden helfen. Und bestärken. Eine Mutter immer bestärken.
Danke vielmals, Carla, dass du heute da warst. Es war mega spannend.
Ja, gerne. Danke und dir.
Vielleicht sehen wir uns ja wieder mal oder hören wir uns wieder mal in einer Podcast-Folge.
Ja, mal schauen, was es noch in den Sinn kommt.
Danke vielmals. Tschüss.
Tschüss.
Das war er, der Hand aufs Herz Podcast zum Thema 40 Tage Wochenbett. Im Herz an Herz Laden oder unter www.herzanherz.ch findest du diverse Produkte und Literatur rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Wichtige Links zum Thema Wochenbett findest du auch in den Shownotes. Folgt Herz an Herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem dieser Themen in die Welt raustragen willst, dann kontaktiere uns gerne unter podcast@herzanherz.ch.